Also, guten Abend, liebe Geschwister hier in der Kirche und auch guten Abend all den Geschwistern und Freunden, die uns über das Internet heute miterleben. Wir haben eine Bibelstunde, wir sind vor dem lebendigen Gott versammelt und jetzt wollen wir ihn anbeten. Himmlischer Vater, im Namen Jesu treten wir in dieser Stunde vor dein heiliges Angesicht, um dir zu danken, dass wir diese Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Ja, das ist ein kostbares Geschenk, das du uns gibst, dass wir aus deinem Wort hören dürfen, welchen Segensweg du bereit bist, mit uns zu gehen. Wenn wir dir vertrauen, wenn wir an dich glauben und deine Worte ernst nehmen und in Gehorsam umsetzen. Und weil wir nun schwache Leute sind, brauchen wir immer wieder deinen Hilfe, deinen Trost, deinen Ermahnungen auch. Und wir danken dir, dass wir auch jetzt wieder miteinander dein Evangelium betrachten dürfen. Schenk uns bitte die Gnade, dass wir gute Hörer sind und das Gehörte dann auch in unserem Herzen bewahren können. Wir verneigen uns vor dir. Du bist ein wunderbarer Heiland. Und wir beten dich an. Amen. Liebe Freunde, auch jetzt zugekommen. Wenn Gott uns neu macht, dann sind wir befreit zu guten Werken. Damit beendeten wir, vielleicht weißt du das nog, damit beendeten wir unsere letzte Bibelstunde über Titus 3. Also, gute Werken, damit fangen wir an. Nou, daar heb ik etwas gesagt, gute Werken. Het is een breites Thema in diesem Brief. En niet nur hier im dicken Kapitel, aber allein hier in Kapitel 3 gibt es schon 3 Stellen, wo dieses Thema angesprochen wird. Habt ihr alle die Handout? Ja? Erstmal in Vers 1, da heißt es: Erinnere sie daran, dass sie sich der Gewalt der Obrigkeit untertan sollten und gehorsam sein. Zu allen guten Werken bereit. Und eben weiter, in Vers 8, da heißt es: Ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für den Menschen. Also, wie soll man bereit sein, guten Werken zu guten Werken, und wir sollen uns mit guten Werken hervortun, ein bisschen zu unterscheiden in der Welt. Und in Vers 14 heißt es dann zum Schluss: Auch die Unseren sollen lernen, wiederum sich hervorzutun mit guten Werken. Das ist so, was zum christlichen Glauben dazugehört. Gutes tun. Wo kein gute Werke sind, da ist es wie mit einem Baum. Der mag einen Stamm haben. Er mag Äste haben. Aber der Stamm muss Früchte bringen. Und wenn der Baum keine Früchte bringt, dann wird er letztlich abgehauen. Ja? So klar, so radikal ist der Bibel. Deshalb ist auch kein Widerspruch, der übrigens immer wieder konstruiert wird, dass gesagt wird, ja, das Matthäus-Evangelium mit dem Bergpredigt, ja, das geht doch ein Stück weit gegen die Lehre des Apostel Paulus. Wenn der spricht, wir sind gerechtfertigt, allein aus Glauben. Oder dann so Paulus gegen Jakobus ausgespielt wird. Den Jakobusbrief, wo sehr viel über die guten Werke gesprochen wird. Kommen wir darauf. Zum lebendigen Glauben gehört einfach Gutes tun. Das ist, ich werde fast sagen, ein Automatismus. Das eine erwächst aus dem anderen. Und das ist etwas, was wir immer wieder auch bei uns selbst kritisch beobachten sollen. Dass wir gucken sollen, wie sieht es denn bei uns aus? Wie leben wir als Christen? Die guten Werke, und das muss ich ganz deutlich sagen, die machen wir aber nicht, wir machen sie nicht, um erlöst zu werden. Oder so zu sagen, wir kommen in einem Ranking weiter. Wenn du diese Motivation hast, Gutes zu tun, dann lass es direkt. Guten Werke müssen ein Produkt der Freudigkeit sein. Wir müssen für ihn brennen, wie mein lieber Freund Rico aus London immer sagt. Brennen für Jesus. Das ist es eigentlich. Ich habe zoveel Spaß aan Jezus Christus. Dat is zo super in mijn Rijk Gottes. Wo kan ik dan nog maar wat maken? Wo ben ik aufgerufen, ich zu investeren? Ein fröhlichen Geber, erinnerst du noch van Erntes Danktag? Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wunderbar, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Niet dat, dat dauert dan een ganze Zeit und dann. Oh ja, wenn du so lange fragst, oh, dann komme ich mit meinem Geld. Entschuldige, nicht nur bezogen auf das Geld, was wir geben, sondern auch auf das wir Menschen einfach Gutes tun. Auch Menschen, die es unter Umständen, ich habe das letzte Woche ein bisschen erfahren, ich habe davon erzählt, wenn Menschen es unter Umständen gar nicht verdient haben. Und nicht einfach machen. Zu sagen, ich tue es um Jesu Christi willen. Und nicht, weil ich mir irgendetwas Gutes tun will. Das gibt es auch. Hè? Dann schenke ich Geld und vielleicht auch etwas von meiner Zeit, um mich dabei gut zu fühlen. Wow, habe ich hier fein gemacht. Ich bin dann ein Mensch, menschenfreudiger Mensch. Hè? Das ist ein gutes Gefühl. Oder damit die Menschen mir dankbar sein. Ja, doch bitte. Bitte, bitte. En das wissen all die karitative Institutionen, die wissen das, die senden auch immer danke, danke, mit großen Fotos. Kommt man dann wieder ein danke, danke, schön zurück. Aber das ist immer gefährlich. Das kann sein, etwas, was Christentum zu einer Religion macht. Christentum wird dort zur Religion. Und ich sage Religion in Unterschied zu Beziehung. Nicht die Beziehung zu Gott, die liebevolle Beziehung, aber eine Religion. Wo man sagt, ich muss etwas tun, damit Gott mich lieb hat. Ich muss etwas tun, damit ich ewiges Leben bekomme. Ich muss so und so viel stille Stunden halten, damit ich erlöst werden kann. Muss ich alles nicht machen? Muss ich nicht? Dass Gott mich lieb hat, dass Gott mir meine Sünden vergibt, dass ich ewig glücklich sein werde, ist allein durch Jesus auf Golgotha getan. Ich muss nur daran glauben. Dann ist alles erledigt. Das ist der Indikativ. Du bist gerettet. Nur wenn ich das richtig im Kopf habe, dann spricht sie mir auf einmal imperativ. Du Jan, du sollst Gutes tun. Und weißt du, in der Religion wird das immer vertauscht. Das ist immer, du sollst, du musst gute Werke tun, damit du dann irgendwann hören kann, du bist gerettet. Und das gibt es nicht. Wir sind gerettet. Halleluja. Alles in Ordnung. Nichts mehr zu tun. Hat Jesus gesagt, am Kreuz, alles ist vollbracht. Und wenn wir bei Jesus bleiben, können wir diese Rettung auch nicht verlieren. Egal wie viel wir spenden, egal wie viel Zeit wir in der Kirche investieren, wie nett wir zu unseren Nachbarn sind, spielt keine Rolle. Aber wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist,
Und wenn du in der Freude stehst über Jesus Christus und weißt, was das Reich Gottes bedeutet, das Reich, das kommt, dann wirst du ganz anders befähigt. Eben zu diesen guten Werken, zu denen die Bibel immer wieder auffordert. Und das ist, wofür ich hier mit dem Handout eine Reihe von Bibelstellen mitgebracht habe, und das hätten eigentlich noch viel mehr sein können. Aber seh mal, Galater 6. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. 1. Thessaloniker 5. Jagt altijd dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. 1. Petrus 2, ich muss sagen, eine tolle Formulierung. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Meine Lieben, ist die beste Evangelisation. Dann hat man nichts mehr zu sagen über die Kirche immer. 1. Johannes 3, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Hebräer 3, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und dann Jakobus. Jakobus 1, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und Jakobus 2, etwas länger. Was hilft, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihn aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnt ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, in sich selber tot. Wow. Ein Glaube, das tot ist. Und Jakobus 4. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Also etwas Fantastisches. Einfach, wenn man es nicht tut, weil man es muss. Es nicht tut, weil man denkt, ich muss mich selber erlösen, sondern weil man wirklich im Geist lebt und gar nichts anders kann und richtig scharf drauf ist. Wie im Fußball. Ich habe es schon erfahren, jetzt habe ich weer Jungen. Die mache ich Religionsunterricht und dann ist das spielt immer das Fußball. Entschuldige dafür, aber so geht das einfach. Wie im Fußball so ein Torjäger, wie dieser Robert Lewandowski von FC Barcelona, dem muss man nicht sagen, schieß nochmal ein Tor. Nochmal ein Tor meer. Der Typ will nichts anderes, weil der Stürmer ist. Und wenn du Christ bist, dann willst du auch, wenn du gesund bist, Gutes tun. Und zwar nicht für dich selber, sondern für deinem Heiland. Und da dürfen wir uns immer wieder einfach auch betrachten und gucken, ist das bei mir so? Oder brauche ich mir einfach nochmal umzukehren und vom Heiligen Geist nooit zu rüsten lassen, nochmal scharf machen lassen für ein Leben in Liebe. Allein auf dem Glauben, hat Luther gesagt, aber, hat er auch gesagt, der Glauben bleibt nicht allein, aber arbeitet in der Liebe. Und daran erinnern wir uns, wie gesagt, diese Texte, nicht nur bei Jakobus, auch bei Paulus. Für ein fünfter und letzter Punkt lesen wir die Verse 9 bis 11 in diesem letzten Abschnitt des Titusbriefes. Also Titus Kapitel 3, die Verse 9 bis 11. Fangen wir an. Von zu richten fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einem Menschen, der die Gemeinde spalten will, weise ab, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Jetzt möchte ich euch einführen in die feine Kunst, um zwischen den Zeilen zu lesen. Aufpassen, das ist keine sichere Sache. Ich erinnere mich an ein Missionsehepaar, das immer abwechselnd an die Eltern geschrieben hat, aus dem fernen Lateinisch-Amerika. Der eine schrieb und der andere hat den Text korrigiert, weil die Schwiegermutter ein Genie darin war, zwischen den Zeilen zu lesen und zu falschen Schlüssen zu kommen. Also es ist keine sichere, aber manchmal doch eine notwendige Kunst. Wir kommen zu dem Endstück des Titusbriefes. Und obwohl die moderne Kommentatoren da viel zu höflich sind, um das zu sagen, man spürt, dass sie eigentlich am liebsten eine kleine Überschrift anbringen wollen, die besagt Mischmasch. Kleinigkeiten, die Paulus gut fand, am Ende noch so ein bisschen dabei zu fügen. Nun, das kann nicht stimmen, wenn es um das Wort Gottes geht. Und wenn du dich die Endstücke von Paulus genau ansieht, wo er Grüße an Freunde, immer Freunde und auch immer Mitteilungen über sichzelf und seine Freunde einfügt, wenn man sie genau ansieht und sich in der feinen Kunst des Lesens zwischen den Zeilen übt, dann findest du, dass er zwar Dinge sagt, passend zu den Umständen, aber er greift auch Dinge auf, die die Lektionen, die er in dem Brief erteilt hat, illustrieren und nochmals verdeutlichen. Wenn wir also zwischen den Zeilen lesen, finden wir hier manchmal Lektionen, die er bereits erteilt hat und die er nun durch persönliche Bezüge verdeutlichen will. Also, was haben wir hier? Vers 9. Ich lese das nochmal. Haltet dich aber fern von törichten Streitfragen zum Genealogien und von Zank und Streit über das Gesetz, denn das ist sinnlos und nützt niemandem. Ich nehme an, die Genealogien, auf die er sich bezieht, sind die Stammbäumen, die über das ganze Alte Testament verstreut sind. Und es sieht so aus, dass die Menschen da auf dem Insel Kreta über diese Stammbäume nachdachten und sie dann weiter ausarbeiteten, um ihre eigene Abstammung aufzuwerten und sich an ihrem jetzigen Status, so geht das dann, ein bisschen zu verherrlichen. Es ist nicht ganz klar, ob das waar ist oder nicht, aber es könnte eine Erklärung für diese Genealogien sein. Fantastische Interpretationen von Aussagen im Wort Gottes. Und ebenso, wenn es heißt Streitigkeiten über das Gesetz, vermutlich sind das Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Alte Testament für Christen heute gilt. Was machen wir damit, mit diesen Vorschriften? Paulus sagt, halte dich fern von törichte Fragen. Ein Kommentator hat sich dazu verleihen lassen, Vers 9, ganz allgemein zu betiteln, vermeide Streitigkeiten. Aber nein. Unser Herr und Heiland war ein streitbarer Mensch. Das weißt du, oder? Wo auch immer wir von ihm lesen, überall gab es Auseinandersetzungen. Mit den jüdischen Zuhörern im Allgemeinen oder mit den Pharisäern und den Sadduzäern und den sonstigen Gerümpel. Unser Herr war streitbar. Auch die Apostel waren ständig mit Streitpunkten konfrontiert. Petrus kam nach Antiochien und Paulus sagt darüber im Galaterbrief, ich widerstand ihm ins Angesicht. Wow, das ist ziemlich heftig. Ich widerstand ihm bis ins Gesicht. Widerstand von Mensch zu Mensch. Von Aposteln. Hast du das gedacht? Und zwar im Publikum. Offenbar. Waarom had hij dat gemacht? Paulus erzählt es uns in den Galaterbrief. Er hat es getan, damit die gute Nachricht in ihrer ganzen Wahrheit erhalten blieb. Bei euch. Er hat es für die Gläubigen gemacht. Galater 2, Vers 5. Und in einem anderen Vers, als ich aber sah, dass er nicht recht wandelte nach der Wahrheit des Evangeliums, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also wenn Paulus sagt, meide törichte Streitigkeiten, dann sagt er nicht, dass wir Streitigkeiten sowieso und immer vermeiden sollen. Und mein erster Gedanke beim Lesen zwischen den Zeilen für Titus 3 ist, Indifferenzen, lass das Evangelium leiten. Das ist prima. Um 10 zu 1 ist bei einer Uneinigkeit das Evangelium nicht bedroht. Dann müssen wir es auch nicht tun, als ob es bedroht wäre. Dann müssen wir cool sein. Aber wenn das Evangelium bedroht ist, ja, da gibt es einen Ort, wo man stehen muss. Unbeweglich stehen. Aber außerdem, vermeide törichte Streitigkeiten. Die sind nicht produktiv. Das machen wir in einem christlichen Gemeinde nicht. Vers 9, es ist sinnlos und es nützt niemandem. Tu es nicht. Lass das Evangelium leiten. Und dann darüber hinaus, kommen wir zu Vers 10, darüber hinaus, in Meinungsverschiedenheiten bleibe freundlich. Das ist sehr, sehr eindeutig zwischen den Zeilen lesen. Ich habe gestern mehrere Übersetzungen konsultiert. Zum Beispiel, kennt ihr das? Die Basisbibel, am Moment in Deutschland, der große Bestseller. Man leest alle die Basisbibel, auch in Kirchen. Ich mag das, ich lese das gerne, weil sie so schön ist, weil sie so klar ist. Klar und herrlich. Wir haben es gerne ein bisschen klar, ganz deutlich. Aber die Basisbibel ist hier nicht dein bester Freund. Die hat einen Menschen, der falsche Lehren verbreitet, sollst du nach zweimaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausschließen. Punkt. Boah. Aber einen Menschen, der falsche Lehren verbreitet, steht das hier? Nein. Und aus der Gemeinde ausschließen? Meint Paulus das hier? Nein. Beides bringt eine Härte in den Text, die in Widerspruch steht zu dem, was Paulus in seinem inspirierten Manuskript geschrieben hat. Erstens, er hat gerade gesagt, jetzt eben vom Kontext, er hat gesagt, bei Streitigkeiten, lass das Evangelium leiten. Und dann Vers 10. Wenn trotzdem Differenzen auftreten, freundlich ermahnen. So darf ich das lesen. Weil, wenn du zufällig, das könnte sein hier heute Abend, wenn du zufällig ein wenig Griechisch gelernt hast, das ist tatsächlich die Bedeutung des griechischen Wortes nouteteo, das Luther mit ermahnen übersetzt. Wenn du das nachschlägst im Neuen Testament, ist ein sehr schönes Wort, sehr, sehr schönes. Das bedeutet freundlich und liebevoll beraten. Wie es ein Counselor macht. Ein Counselor, in Englisch Counseling, das kennen wir, hein? Counseling, freundlich beraten, manchmal auch ein bisschen scharf, aber doch in einem positiven Gesinn. Wenn du eine Uneinigkeit mit jemandem hast, freundlich und liebevoll beraten. Wenn du denkst, dass die Angelegenheit es wert ist, weit geführt zu werden, das kann. Nimm die Person einmal beiseite. Und dann noch einmal. Nicht um sie auf die Ohren zu schlagen, nicht um sie zu verärgern, zu nerven, sondern um sanft und liebevoll zu beraten. Würdest ihr dir das als die innere Bedeutung von Vers 10 bitte einprägen? Freundlich und liebevoll beraten. Einmal und zweimal. Das ist Liebe, hè? Weil man es nicht einmal macht, aber noch einmal das wieder macht. Und wenn das nicht klappt, nichts mit ihnen zu tun haben, sagt Paulus das. Auch diese Übersetzung ist, meine ich, viel zu scharf. Abweisen, übersetzt der Luther. Abweisen. Und dann denke einmal an Timotheus. Timotheus, hat Paulus gesagt, der musste jüngere Witwen abweisen. 1 Timotheus 5. Jüngere Witwen abweisen, wenn sie sich um Eintritt in das Witweninstitut melden. Ja, wir kennen das heute nicht mehr. Was ist das für ein merkwürdiges Frauenamt, ein Witweninstitut? Aber das gab es damals. Damit meint Paulus nicht, wir haben nichts mehr mit dir zu tun. Sondern, liebe Schwester, liebe Maria, liebe Anna, dafür bist du nun wirklich zu jung. Dieser Dienst kommt dir jetzt nicht zu. Und ja, es gibt Zeiten, wie in der Familie, denke ich dann. Es gibt Zeiten auch in einer christlichen Gemeinschaft, in denen es am besten ist, sich von jemandem fernzuhalten. Nicht unbedingt dauerhaft und sicherlich nicht mit Feindseligkeit in unserem Herzen, sondern in einem Geist liebevoller Anteilnahme. Als ich zu meinem ersten Gemeinde in den nördlichen Niederlanden kam, in 1985, al zo met 3 jaren, dan werd ik etwas feiern. Toen zagen mijn vrienden zu mir: Jan, was für ein Glücksort! Dort kannst du immer Urlaub machen. Es war auch schön, muss ich sagen. Es war daar schön, in Drenthe. Aber das war im Sommer. In Januar hatten wir den strengsten, kältesten Winter, den ich immer erlebt habe. Und ich musste am einen Samstag einkaufen gehen. Es war sehr kalt. Und da sehe ich den langweiligsten Person, die der Herr je erfunden hat. Sie hat eine endlose Kapazität für Gespräche. Und ich dachte, lieber Herr, in all deiner Barmherzigkeit, warum ist sie jetzt da? Und ich sah mich schon gezwungen, 40 Minuten mit ihr zu reden in der Kalte. Und nie in mein warmes Studierzimmer zurückzukehren. Aber Barmherzigkeit wirkt auf vielerlei Art und Weise. Weil es diesen Tag so kalt war, trug ich einen Wollmantel, den ich mir gut über die Ohren gezogen hatte. Und weißt du, ich konnte an ihr vorbeischlüpfen. Es spiegelte total keine Feindlichkeit wider, sondern nur bitte heute nicht. Dummes Beispiel, was? Aber vielleicht bringt es euch na, wenn die Basisbibel sagt, wir sollen nichts mit ihm zu tun haben. Das ist zu scharf. Es gibt Zeiten, in denen man selbst in der liebevollsten, soliden Gemeinschaft Abstand halten muss. Es ist Teil der Sanftmut von Titus 3, Vers 2. Auch wenn es eine Uneinigkeit gibt, über die es sich zu reden lohnt, vom Ausstoßen ist nicht die Rede. Aber, fragst du, spricht Paulus nicht von falscher Lehre? Wie in der Basisbibel. Naja, er benutzt das Wort heretikos. Kennst du das? Wir kennen das in heretiker. Heretiker. Das zugrunde liegende Hauptwort hat den Sinn von ein Kreis von Menschen, Und der Apostel verwendet es immer im Sinn von Gruppierungen, Gruppen, Spaltungen in der Gemeinde. Wer nicht das Evangelium voranstellt, das geht immer so, wenn nicht das Evangelium voranstellt, aber aus dem Ganzen, wie wel willkürlich etwas Besonderes für sich auswählt und Jünger hinter sich her sieht, der ist ein Heretiker. Und Titus muss ihm liebevoll zurechtweisen. Und nicht nur einmal, nein, er muss alles versuchen, ihn wieder zu gewinnen. Das ist gemeint. Achtung, wir sind hier auf dem Insel Kreta, in ein frühes Stadium der christlichen Kirche. Es gibt noch keine Gegenkirchen, sind alle noch nicht errichtet, und Streitigkeiten verlaufen noch in der Gemeinde. Man ist nicht gespalten. Später wird es schlimmer. Wir werden erfahren im letzten Bibelbuch, ich denke an die Briefe in Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3, dann spricht Jesus ein paar Mal knalhart, so wie an der Gemeinde in Pergamon: Du duldest diese Isabel, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, und leert und verführt meine Knechte. Siehe, sagt Jesus, siehe, ich werfe sie auf den Bett. Und ja, das stimmt, Paulus ahnt bereits eine Entwicklung, wenn er in Vers 11 sagt: Ein solcher Mensch ist auf den verkehrten Weg. Wo bleibt er? Soweit ist er nicht am Moment, aber er ist auf einem verkehrten Weg. Er sündigt und spricht sich selbst das Urteil. Sag mal ganz ehrlich, ich habe darüber nachgedacht auch in den letzten Wochen. Diese Wörter fällen uns manchmal schwer. Wir lieben die Leute, wir lieben einander. Und ich habe auch immer wieder gehört, lieber Pastor, wenn wir Texte so wie deze lesen, lieber Pastor, ich weiß es nicht. Weißt du, Jan, ich versuche immer, alle Menschen Raum zu geben. Jan, ich respektiere die Vielfalt. Aber darum geht es hier nicht. Der Punkt ist, die Gemeinde ist ein Ort der Geborgenheit. Der Sicherheit. Sie soll ein Ort sein, an den wir fliehen können. Vor allen Irrtümern. Vor all den betrügerischen Begierden. Ein Ort, an dem wir ein klares Wort hören. Das Evangelium hören. Und sehen, auch wichtig, das Evangelium nicht nur hören, aber auch sehen, wie es praktisch umgesetzt wird. Das ist wichtig. Also, wenn es Leute in der Kirche gibt, die sagen: Nun, ich bin gerne in der Kirche, aber was dieser Paulus sagt, ich mache nicht mit. I'm doing it my way. Wie Frank Sinatra das gesungen hat. Das ist eigentlich ein klares Beispiel von, was ist Sünde? I do it my way. Darum ist es ganz wichtig, dass wir uns damit auch befassen. Damit Leute, die nicht Jesus nachfolgen, sich nicht mit unserem Namen herumlaufen. Denn wenn sie, zum Beispiel, wenn sie herumlaufen und sagen: Ja, ich bin evangelisch, aber ich lebe genauso, wie ich will. Auch in der Ehe und in Beziehungen, ich lebe genauso, wie ich das fühle und will. Dann zerstört das den Namen Jesu und auch unser Zeugnis. Und das schadet auch uns. Wir müssen darauf achten. Ganz praktisch, zum Schluss. Es gibt gute Bücher. Lehrreiche Bücher und es gibt Bücher, die Menschen in die Irre führen. Stellen wir sicher, dass ein Buch, das wir zu Weihnachten schenken, die Menschen aufbaut und nicht ablenkt. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir beugen uns nun vor dir und danken für die Wahrheit und auch praktische Weisheit, die es so reichlich gibt in deinem Wort. Du, unser guter, barmherziger Gott, wir erkennen unsere Defizite in vielen Punkten, an die nicht nur Titus, aber auch wir hier angesprochen werden. Bitte, Vater, lass sie uns mal spüren. Lass nicht zu, dass wir dein heiliges Wort missbrauchen, indem wir ihren Sinn falsch auslegen oder viel zu hart auslegen, wie das nicht passt im Kontext, sondern erbau uns vielmehr im Glauben an Jesus Christus, damit wir immer in ihm bleiben und fleißig sind im Gebet, auch im Gebet um Weisheit. Ja, möge uns unser ganzes Leben darauf gerichtet sein, Gutes zu tun und unseren Nächsten zu helfen, damit wir auch mehr und mehr lernen zu leben in der Gnade und als deine Kinder zu wachsen in unserem Glauben. Danke, Herr. Danke, dass du uns die Wachstum zusprichst und die uns täglich schenken willst. Mögen wir dich als unseren Vater erkennen, der uns als deine Kinder willkommen heißt und adoptiert. Dass wir es wissen, dass du da bist, dass du uns behütest und bewahrst bei all dem Schweren und vielleicht auch Schwierigen, was vor uns steht. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute hier ist, und auch für all jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, dass du das tief ins Herz hineinschreibst, für unsere ganz persönliche Situation, dass wir vor nichts zu fürchten brauchen, weil du da bist. Und dass die Horrorszenarien, die wir vernehmen im Rundfunk, im Fernsehen, in Zeitung, und die wir auch uns vielleicht malen, vielleicht nicht ganz so schlimm werden. Aber egal was es werde, dass du uns durchtragen wirst, darauf dürfen wir uns verlassen. Wir möchten noch bitten für all das, was momentan weltpolitisch passiert, Herr. Du weißt um all das, was uns Sorgen und Nöten macht mit dem Krieg und mit den Finanzentwicklungen, mit dem Gucken nach vorne. Herr, du sitzt im Regiment. Und wir dürfen dir das auch anbefehlen, dass du alles recht steuern wollest. Vor allen Dingen die für Menschen, denen es viel schlechter geht als uns in dieser Welt, die Hunger leiden und die in der Krieg sind. Wir bitten um dein Hilfe und dein Beistand. Herr, mit all dem, was wir sonst noch auf dem Herzen tragen, treten wir vor dir in Jesu Namen. Amen.